Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Shutter Island, das Hörbuch zum Film mit Leonardo DiCaprio, gelesen von mir. Gönn dir schönes Lauschen.
Teddy traf sich mit Chuck im Keller des Männerwohnheims. Dort waren Feldbetten aufgestellt worden, auf denen die Männer während des Sturms schlafen sollten. Auf dem Weg dahin war Teddy durch unterirdische Gänge gelaufen, die die verschiedenen Gebäude der Anstalt miteinander verbanden. Ein Pfleger namens Ben, ein klotziger Kerl mit wippenden Speckmassen, hatte ihn durch 4 verschlossene Türen und vorbei an 3 bemannten Kontrollposten gelotst. Hier unten merkte man nichts vom Sturm draußen. Die Gänge waren lang, grau und schwach beleuchtet, und Teddy fiel unangenehm auf, dass sie starke Ähnlichkeit mit den Korridoren aus seinem Traum hatten. Sie waren nicht ganz so lang und duster, aber dennoch kugellagergrau und kalt. Teddy schämte sich vor Chuck. Noch nie zuvor hatte er einen so heftigen Migräneanfall in der Öffentlichkeit gehabt. Es war ihm peinlich, auf den Boden gebrochen zu haben. Wie hilflos er gewesen war, wie ein Baby. Sie hatten ihn vom Stuhl heben müssen. Aber als Chuck ihm quer durch den Raum zurief, »Hey, Chef!« Da war Teddy überrascht, wie sehr er sich freute, wieder mit ihm zusammen zu sein. Er hatte seinen Vorgesetzten gebeten, diesen Auftrag allein ausführen zu dürfen, aber es war ihm verwehrt worden. Damals hatte es ihn geärgert, aber jetzt, nach 2 Tagen auf der Insel, nach dem Mausoleum, Rachels Atem auf seinen Lippen und diesem beschissenen Traum, musste er zugeben, dass er froh war, nicht allein zu sein.
»Wie geht's, Chef?«
Chuck schlug ihm auf die Schulter. Teddy grinste dümmlich.
»Besser, noch etwas wackelig, aber im Großen und Ganzen okay.« »Scheiße, Mann«, sagte Chuck mit gesenkter Stimme und entfernte sich von 2 Pflegern, die an einer Säule standen und rauchten.
»Zuerst dachte ich, du tust nur so, weißt du, dass du einen Plan hättest, um an die Akten zu kommen oder so.«
»Ganz so gerissen bin ich leider nicht.«
Chucks Augen glänzten, drängten.
»Aber das hat mich auf eine Idee gebracht.«
»Was hast du gemacht?«
»Ich hab zu Corley gesagt, ich würde bei dir bleiben. Hab ich auch getan. Nach einer Weile bekam er einen Anruf und verließ das Büro.«
»Und du hast dich auf die Suche nach den Akten gemacht? Und was hast du gefunden?«
Chuck machte ein langes Gesicht. »Naja, nicht sehr viel. An die Aktenschränke bin ich nicht rangekommen. Da sind Schlösser vor. Sowas habe ich noch nicht gesehen. An den Schreibtisch bin ich aber drangekommen. Ich habe nicht viel gefunden, Chef. Nur seinen Kalender. Aber jetzt kommt's. Gestern, heute, morgen und übermorgen. Die Tage hat er alle freigehalten. Verstehst du? Er hat sie schwarz umrandet.«
»Wegen des Hurricanes«, sagte Teddy. »Er wusste, dass der kommt.«
Chuck schüttelte den Kopf.
»Er hat quer über die 4 Spalten geschrieben. Verstehst du, was ich meine? Als würde man schreiben, Ferien in Cape Cod.«
»Im Kalender stand aber nicht Urlaub auf Cape Cod.«
»Nein.«
»Sondern?«
»Patient Nummer 67.«
Er konnte nicht schlafen. Er lauschte, wie die Männer schnarchten und schnauften, ein- und ausatmeten. Einige mit leichtem Pfeifen, andere redeten im Schlaf. Es gab Männer, die strampelten in den Laken und andere, die sich hin und her warfen. Wieder andere richteten sich kurz auf und knufften das Kopfkissen, bevor sie sich zurück auf die Matratze fallen ließen. Nach einer Weile bekam die Unruhe einen behaglichen Rhythmus, der Teddy an eine gedämpft gespielte Hymne erinnerte. Auch die Geräusche von außen waren gedämpft. Dennoch hörte Teddy den Sturm über den Boden schürfen und gegen die Grundmauern hämmern. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn im Keller Fenster gewesen wären und er die Blitze gesehen hätte, das unheimliche Licht, das sie an den Himmel malten. Er dachte über das nach, was Corley gesagt hatte. Es ist keine Frage, ob was passiert, bloß wann. War er selbstmordgefährdet? Wahrscheinlich schon. Seit Dolores Tod hatte es keinen Tag gegeben, an dem er nicht mit dem Gedanken gespielt hätte, wieder mit ihr vereint zu werden. Er wusste, dass er darüber hinwegkommen musste. Es hinter sich lassen.
Das hatten die wenigen Freunde und Verwandten gesagt, und er wusste, wenn er sich selbst von außen sehen würde, würde er zu sich sagen, er solle sich zusammenreißen, tief Luft holen und weitermachen. Aber dafür müsste er in der Lage sein, Dolores in ein Regal zu stellen und sie in der Hoffnung verstauben zu lassen, dass die Staubschicht irgendwann dick genug sein würde, um die Erinnerung an sie zu verwischen, ihr Bild zu verschleiern, bis sie eines Tages weniger ein Mensch war, der einmal gelebt hatte, sondern eher ein Traum. »Du musst darüber wegkommen«, sagen die Leute, »komm drüber weg, aber dann...« Soll ich mein beschissenes Leben leben? Wie soll ich dich aus dem Kopf bekommen? Bis jetzt hat es nicht funktioniert. Wie also soll ich das anstellen? Wie soll ich dich loslassen? Mehr will ich gar nicht wissen. Ich möchte dich wieder in den Armen halten, möchte dich riechen und... Doch, das auch. Ich wünsche mir nur noch, dass du verblasst. Bitte, bitte, verblasse. Dieser Abend damals, als er sie im Nachtclub kennengelernt hatte. Die Band spielte eine Reihe bombastischer Blechbläserstücke, die Luft war silbrig vom Rauch und alle waren piekfein angezogen. Teddy war mit Frankie Gordon, einem Sergeant von der Aufklärung, und ein paar anderen Freunden gekommen, aber als er das Mädchen sah, ließ er Frankie einfach stehen, ließ ihn mitten im Satz stehen und ging auf die Tanzfläche, verlor sie kurz in der Menge aus den Augen, denn alle drängten zur Seite, um Platz zu machen für eine Blondine in einem weißen Kleid und einen Matrosen, der die Frau über den Rücken wirbelte, in die Luft warf, wieder auffing und fast bis auf den Boden neigte. Applaus brandete auf, und in dem Moment erhaschte Teddy wieder einen Blick auf ihr veilchenblaues Kleid. Sie hatte Teddys Blick bemerkt, als sie am Träger ihres BHs herumnestelte. Schnell zog sie den Daumen heraus. Sie senkte den Blick, errötete vom Hals aufwärts, dann schaute sie wieder auf und Teddy sah ihr in die Augen, lächelte und dachte, »Ich komme mir in diesem Aufzug auch lächerlich vor.« »Verirrt?« fragte sie. »Ein bisschen«, sagte er. »Was suchen Sie denn?« Bevor er sich auf die Zunge beißen konnte, war es schon heraus. »Sie«. Er beugte sich vor und schaute durchs Fenster ins Taxi. Sie saß mit ihrer Freundin Linda Cox im Fond. Linda nannte dem Fahrer gerade die Adresse und Teddy sagte, »Dolores, darf ich Sie anrufen? Können Sie sich Zahlen merken?« Teddy grinste. »Nichts leichter als das.« »Winter Hill, 64346«, sagte sie. Da stand er auf dem Bürgersteig. Das Taxi fuhr los, und die Erinnerung an ihr Gesicht so nah vor ihm, im Taxi, auf der Tanzfläche, hätte beinahe einen Kurzschluss in seinem Gehirn verursacht und ihren Namen und die Telefonnummer gelöscht. Er dachte, so fühlt es sich also an, wenn man liebt. Nichts daran war logisch. Er kannte sie kaum. Und dennoch war das Gefühl da. Er hatte gerade die Frau getroffen, die er schon seit alters her kannte, schon vor seiner Geburt. Sie war das Maß aller Träume, die er sich nie gestattet hatte zu träumen. Dolores. Sie saß nun auf der dunklen Rückbank und dachte an ihn, spürte ihn so, wie er sie spürte. Dolores. Mehr hatte er nie gebraucht. Jetzt hatte es einen Namen. Teddy drehte sich auf seinem Feldbett, streckte die Hand aus und tastete auf dem Boden herum, bis er sein Notizbuch und die Streichholzschachtel fand. Am Daumen riss er das erste Streichholz an und hielt es vor das Blatt, das er im Wind vollgekritzelt hatte. Er verbrauchte 4 Hölzer, bis er die Buchstaben und Zahlen zugeordnet hatte. 18, 1, 4, 9, 5, 4, 19, 1, 12, 4, 23, 14, 5. R, A, D, I, E, D, S, A, L, D, W, N, E. Danach dauerte es nicht mehr lange und er hatte die Wörter entschlüsselt. Noch 2 Streichhölzer und Teddy starrte auf den Namen. Die Flamme kam seinen Fingern immer näher. Andrew Ladis. Das Streichholz wurde heißer. Teddy sah zu Chuck hinüber, der 2 Betten weiter schlief und hoffte, es würde seiner Karriere nicht schaden. Das wäre nicht gut. Teddy würde alle Schuld auf sich nehmen. Chuck würde schon klarkommen. Er hatte diese Ausstrahlung. Was auch passierte, Chuck bekam keinen Kratzer ab. Teddy schaute auf das Blatt und erhaschte einen letzten Blick, ehe das Streichholz erlosch. »Ich werde dich heute finden, Andrew. Wenn ich Dolores nicht mein Leben schulde, dann bin ich ihr zumindest das schuldig. Ich werde dich finden und dann bringe ich dich um.« Dritter Tag. Patient Nummer 67. Die beiden Häuser hinter der Mauer, das des Direktors und das von Corley, waren stark beschädigt. Das halbe Dach von Corley war abgetragen. Wie eine Lektion in Demut lagen die Ziegel überall auf dem Klinikgelände verstreut. Durch das Wohnzimmerfenster des Direktors, mitten durch das zum Schutz davor genagelte Sperrholz, war ein Baum gebrochen. Wurzeln, Äste, Blätter, alles lag im Haus herum. Auf dem Hof häuften sich Muscheln und Zweige, stand 4 Zentimeter hoch das Wasser. Corleys Dachziegel, tote Ratten, Unmengen fauliger, mit Schlamm überzogener Äpfel. Die Grundmauern der Klinik sahen aus, als hätte sich jemand mit einem Presslufthammer an ihnen zu schaffen gemacht. Station A hatte 4 Fensterscheiben eingebüßt. An mehreren Stellen rollte sich die Dachpappe auf wie eine überdimensionierte Haartolle. 2 Häuschen waren zu Kleinholz zerlegt, andere waren umgekippt. In den Wohnheimen der Schwestern und der Pfleger fehlten mehrere Fensterscheiben und Wasserschäden gab es. Station B war verschont worden, hatte nicht einen Kratzer abbekommen. Wohin Teddy auch sah, überall standen Bäume mit abgerissenen Kronen. Wie Speere wiesen die nackten Stämme gen Himmel. Wieder war die Luft schwül, schwer und dumpf. Es nieselte erschöpft, aber ununterbrochen. Am Strand lagen tote Fische. Als Teddy und Chuck am Morgen vor die Tür getreten waren, hatte eine Flunder unter dem überdachten Gang gelegen, gezappelt und nach Luft geschnappt. Ihr geschwollenes Auge schaute traurig zum Meer. Teddy und Chuck sahen zu, wie McPherson und ein Wärter einen umgekippten Jeep auf die Räder stellten. Beim 5. Versuch sprang der Wagen an und die beiden brausten durch das Tor davon. Kurz darauf sah Teddy den Wagen die Anhöhe hinter der Klinik zur Station C hinaufrasen. Corley betrat den Hof, blieb stehen, hob einen Dachziegel auf, betrachtete ihn und ließ ihn wieder auf die durchweichte Erde fallen. 2-mal schaute er an Teddy und Chuck vorbei, ehe er sie in ihrer weißen Pflegerkleidung und den schwarzen Regenjacken und Rangerhüten erkannte. Gequält lächelnd steuerte er auf sie zu, als aus der Klinik ein Arzt mit Stethoskop um den Hals auf ihn zugelaufen kam. »Nummer 2 hat den Geist aufgegeben. Wir bekommen ihn nicht ans Laufen. Wir haben 2 in kritischem Zustand. Die sterben uns, John.« »Wo ist Harry?« »Harry arbeitet dran, aber er bekommt keine Spannung. Wozu ist das Notstromteil da, wenn es im Notfall keinen Strom bringt?« »Okay, ich komme.« Mit großen Schritten eilten sie in die Klinik. Teddy fragte, »Der Notstromgenerator ist kaputt?« »Kann bei Wirbelstürmen wohl vorkommen«, entgegnete Chuck. »Meinst du, das gesamte Stromsystem ist im Eimer?« »Gut möglich«, erwiderte Chuck. »Also auch der Elektrozaun?« »Wahrscheinlich das gesamte elektrische Sicherungssystem, die Pforten, die Türen.« »Ach du lieber Gott, steh uns bei«, sagte Chuck. Er hob den nächsten Apfel auf, warf ihn in die Luft und fing ihn hinter dem Rücken. »Du willst in die Festung rein, stimmt's?« Teddy hielt das Gesicht in den Nieselregen. »Jetzt oder nie?« Der Direktor kam. Zusammen mit 3 Wärtern fuhr er in einem Jeep auf den Hof. Das Wasser spritzte zur Seite. Er registrierte, dass Chuck und Teddy untätig herumstanden und schien sich darüber zu ärgern. Teddy wurde klar, dass der Direktor sie, wie schon zuvor Corley, für Pfleger halten musste und erbost war, weil sie keine Haken oder Pumpen in der Hand hatten. Abrupt wandte er den Blick von ihnen ab und fuhr weiter, wichtigeren Aufgaben entgegen. Teddy fiel auf, dass er den Mann noch nie hatte sprechen hören und fragte sich, ob seine Stimme so schwarz war wie sein Haar oder so blass wie seine Haut. »Dann machen wir uns jetzt besser auf die Socken«, sagte Chuck. »So wird's nicht ewig bleiben.« Am Tor stand ein Wärter mit einem Kindergesicht und arroganter Miene. Er sagte, »Alle Pfleger melden sich bei Mr. Willis in der Verwaltung. Ihr gehört zum Aufräumtrupp.« Chuck und Teddy musterten die weißen Hosen und Hemden des anderen. Teddy zeigte dem Wärter seinen Dienstausweis. Unsere Uniformen sind noch nicht aus der Wäscherei zurück.
Der Wärter warf einen kurzen Blick auf den Ausweis und wartete auf Chucks. Chuck seufzte, holte seine Brieftasche hervor, klappte sie auf und hielt sie dem Wärter unter die Nase. Der Wärter sagte, »Was haben Sie auf der anderen Seite der Mauer zu suchen? Die Vermisste ist doch wieder da.«
Mit jedweder Rechtfertigung würden sie sich erniedrigen und dem kleinen Besserwisser Oberwasser verschaffen, entschied Teddy. Im Krieg hatte er ein Dutzend solch kleiner Scheißer in der Kompanie gehabt. Die meisten waren nicht in die Heimat zurückgekehrt und oft hatte sich Teddy gefragt, ob sich wirklich jemand um sie grämte. An diese Sorte Arschloch kam man nicht heran. Sie war unbelehrbar. Aber man konnte solche Wichtigtuer abschmettern, wenn man wusste, dass sie sich einzig und allein überlegener Macht beugten. Teddy trat auf den Milchbubi zu und sah ihm ins Gesicht. Ein zuckendes Lächeln um die Mundwinkel. Er wartete, bis der andere den Blick erwiderte.
»Wir gehen spazieren«, sagte Teddy.
»Dafür haben Sie keine Erlaubnis.«
»Oh doch, haben wir.«
Teddy trat noch einen Schritt näher, sodass der junge Mann den Kopf heben musste. Teddy roch sein Atem.
»Wir sind Marshals der Bundesregierung und dies ist eine nationale Einrichtung. Damit haben wir die Erlaubnis von Gott persönlich. Ihnen müssen wir keine Auskunft geben. Vor Ihnen müssen wir uns nicht rechtfertigen. Wenn wir Lust haben, können wir Ihnen in den Schwanz schießen und kein Gericht im ganzen Land würde Ihre Klage zulassen.«
Teddy beugte sich noch einige Zentimeter vor.
»Machen Sie also das verdammte Tor auf!«
Der junge Mann bemühte sich, den Blick standzuhalten. Er schluckte. Er versuchte, hart auszusehen.
»Ja, Sir.«
Er drehte den Schlüssel um und zog das Tor auf. Ohne sich umzusehen, ging Teddy hindurch. Sie bogen nach rechts und gingen eine Weile an der Mauer entlang. Dann sagte Chuck,
»Ihr seid in Europa wohl alle richtige Schleifer gewesen, was?«
Sie kletterten über einen umgestürzten Baum. Der Erdboden war durchweicht und rutschig vom nassen Laub. Durch die zerrupften Bäume konnten sie die Festung erkennen, die hohen grauen Mauern, die Spuren der Jeeps, die den Morgen über hin und her gefahren waren.
»Irgendwie hatte der Wärter recht«, sagte Chuck.
»Warum?«
»Jetzt, da Rachel zurück ist, haben wir hier genau genommen nichts mehr zu sagen. Anders als vorher. Wenn die uns erwischen, Chef, haben wir nie im Leben eine einleuchtende Erklärung parat.«
Hinter den Augen spürte Teddy das Toben des zerpflückten Grüns. Er war erschöpft, ihm war ein wenig schwindelig. 4 Stunden Schlaf, künstlich herbeigeführt und belastet von Albträumen, mehr war ihm in der letzten Nacht nicht vergönnt gewesen. Der Regen tröpfelte ihm auf den Hut, sammelte sich in der Krempe. Sein Kopf summte, kaum merklich, aber konstant. Wenn heute die Fähre käme, was er allerdings bezweifelte, würde ein Teil von ihm am liebsten draufspringen und fortfahren. Bloß weg von diesem Felsbuckel im Meer. Aber ohne Beweise für Senator Hurley oder Laddes Sterbeurkunde in den Händen würde er als Versager dastehen. Als lebensmüder Versager mit der zusätzlichen Last auf dem Gewissen, nichts für eine Veränderung getan zu haben. Teddy schlug sein Notizheft auf.
»Diese Steinhäufchen gestern von Rachel, ich habe sie entschlüsselt.«
Er reichte Chuck das Heft. Chuck wölbte die Hand darüber, hielt es nah am Körper.
»Das heißt, er ist hier? Patient Nummer 67, meinst du?«
»Schätze ich mal.«
Als sie nur noch einige Bäume und ein kleines Feld von der Festung trennte, sprach Chuck aus, was Teddy dachte.
»Wir sind gearscht!«
Der Maschendrahtzaun, der das Gelände normalerweise umgab, war aus dem Boden gerissen. Einige Teile lagen herum, andere hingen weit entfernt in den Bäumen. Der Rest war in unterschiedlichen Stadien der Unbrauchbarkeit in sich zusammengesackt. Stattdessen streiften bewaffnete Wachen über das Gelände. Jeeps drehten unablässig ihre Runden. Eine Gruppe von Pflegern trug den Schutt zusammen, eine andere machte sich an einem mächtigen Baum zu schaffen, der gegen die Außenmauer gefallen war. Es gab zwar keinen Burggraben, aber in die Festung führte nur eine einzige Tür, eine kleine rote aus gedengeltem Eisen. Oben auf den Zinnen standen Wärter Wache, Gewehre eng an den Körper gedrückt. Die wenigen kleinen viereckigen Fenster im Mauerwerk waren vergittert. Draußen waren keine Patienten zu sehen. Auch keine mit Fußfesseln, lediglich Wachen und Pfleger. Teddy sah, dass auf dem Dach 2 Wärter zur Seite traten, mehrere Pfleger an den Rand kamen und nach unten riefen, alle sollten aus dem Weg gehen.
Ein halber Baum wurde an den Rand des Daches gewuchtet, bis er wankend auf der Kante lag. Dann schoben die Männer den Baum von hinten weiter, drückten ihn einige Zentimeter voran, bis er kippte und, begleitet vom Rufen der Männer, hinunterfiel. Die Pfleger schauten wieder über den Rand des Daches, begutachteten ihre Arbeit, beglückwünschten sich gegenseitig und schlugen sich auf die Schultern.
»Irgendwo muss es sowas wie ein Leitungsrohr geben, oder?« fragte Chuck. »Vielleicht wird das Abwasser ins Meer geleitet. Das könnten wir nehmen.«
Teddy schüttelte den Kopf.
»Warum die Mühe? Wir gehen da so rein.« »Ach, so wie Rachel einfach aus Station B marschiert ist? Verstehe. Wir nehmen was von dem Unsichtbarkeitspulver. Gute Idee.«
Chuck runzelte die Stirn. Teddy fasste an den Kragen seines Regenmantels.
»Wir sehen nicht wie Marshalls aus, Chuck. Verstehst du, was ich meine?«
Chuck schaute zu den Pflegern hinüber, die um die Festung marschierten. Einer kam mit einer Tasse Kaffee in der Hand durch die Eisentür. Der Dampf stieg im Nieselregen empor.
»Amen«, sagte Chuck. »Amen, Bruder.« »Wo ist der Wischtrupp?«
fragte Chuck den Wärter, der neben der Tür an der Wand lehnte. Der Mann wies mit dem Daumen nach hinten, öffnete die Tür und die beiden gingen in die Empfangshalle.
»Ich möchte ja nicht undankbar sein«, sagte Chuck, »aber das war zu einfach.«
»Besser nicht drüber nachdenken«, entgegnete Teddy. »Manchmal hat man eben Glück.« Die Tür schloss sich hinter ihnen. Als erstes stieg Teddy der Geruch in die Nase. Ein industrietaugliches Desinfektionsmittel tat sein Bestes, den Gestank von erbrochenem Kot, Schweiß und, besonders penetrant, von Urin zu überlagern. Dann wogte der Lärm aus dem hinteren Teil des Gebäudes und den oberen Stockwerken heran. Das Poltern rennender Füße, von den dicken Wänden und der dumpfen Luft zurückgeworfene Rufe, jähes Aufjaulen, das einem durch Mark und Bein fuhr, und das alles beherrschende Gewirr unzähliger Stimmen. Jemand rief:
»Das können Sie nicht tun, verdammte Scheiße, das geht nicht, hören Sie das, das geht nicht, verschwinden Sie!«
Die Worte erstarben. Auf einem Kartentisch standen zwei Kaffeebehälter neben einem Stapel Pappbecher und mehreren Milchflaschen. An einem zweiten Kartentisch am Fuße der Treppe saß ein Wärter und grinste Teddy und Chuck entgegen.
»Erstes Mal hier?«
Neue Geräusche übertönten die anderen. Das Gebäude war eine aufs Trommelfell eindröhnende Schallorgie.
»Ja«, erwiderte Teddy, »hab zwar so einiges gehört, aber...« »Man gewöhnt sich dran«, sagte der Wärter. »Man gewöhnt sich an alles. Wenn ihr nicht auf dem Dach mithelft, könnt ihr eure Mäntel und Hüte hinter mir in das Zimmer hängen. Geht einfach diese Treppe hoch.«
Am ersten Absatz blieben sie stehen. Vor ihnen lag ein großer Saal mit einer kuppelförmigen Decke aus getriebenem Kupfer und einem dunklen, auf Hochglanz polierten Fußboden. Teddy hätte ein Baseball oder einen von Chucks Äpfeln durch den Saal werfen können, er hätte es nicht auf die andere Seite geschafft. Es war niemand da. Die Tür auf der anderen Seite war angelehnt. Beim ersten Schritt bekam Teddy ein flaues Gefühl im Magen, denn der Saal erinnerte ihn an den Traum. Es war nicht derselbe Raum. In Teddys Traum hatte er Parkett, schwere Kandelaber und hohe Fenster mit dicken Vorhängen gehabt, durch die Licht hereinfiel. Aber die Ähnlichkeit war frappierend. Chuck schlug Teddy auf die Schulter und Teddy brach der Schweiß aus.
»Ich wiederhole«, flüsterte Chuck milde lächelnd, »das ist zu einfach. Wo ist der Wärter an der Tür? Warum ist sie nicht verschlossen?«
Teddy sah die kreischende Rachel mit dem wilden Haar vor sich, die mit dem Hackebeil quer durch den Saal auf ihn zugerannt kam.
»Ich weiß nicht.«
Chuck beugte sich vor und zischte Teddy ins Ohr.
»Das ist eine Falle, Chef!«
Teddy lief los. Er hatte Kopfschmerzen, weil er zu wenig geschlafen hatte, wegen des Regens, wegen der unterdrückten Schreie und rennenden Füße über ihm. Die beiden kleinen Jungen und das Mädchen hatten sich an den Händen gehalten und über die Schulter umgesehen. Sie hatten gezittert. Erneut tauchten sie vor Teddys Augen auf. Die beiden Jungen und das Mädchen. Sie schwammen durch die flirrende Luft. Und Teddy sah die gelben Tabletten, die Corley ihm am Abend zuvor in die Hand gelegt hatte. Wie ein Ölteppich begann die Übelkeit, sich in seinem Magen zu drehen.
»Lass uns wieder gehen, Teddy. Wir müssen weg, hier stimmt was nicht. Du weißt es und ich weiß es.«
Am hinteren Ende des Saales erschien ein Mann in der Tür. Bis auf eine weiße Pyjamahose war er völlig nackt. Der Kopf war rasiert, das konnte man sehen. Mehr war im schwachen Licht nicht auszumachen.
»Hey«,
grüßte er. Teddy beschleunigte seinen Schritt.
»Dick, du bist es«,
sagte der Mann und verschwand. Chuck holte Teddy ein.
»Chef, bitte nicht!«
Er war hier. Laddis war hier. Irgendwo. Teddy spürte es. Hinter der Tür am anderen Ende des Saals war ein breiter, steinerner Treppenabsatz. Steil wand sich eine Treppe in die Dunkelheit hinab. Nach oben führte sie zum Geschrei und Geschnatter, das inzwischen lauter geworden war. Metall und Ketten klirrten. Jemand rief,
»Billings, ist jetzt gut. Regen Sie sich ab. Hier geht's nicht nach draußen, verstanden?«
Teddy hörte jemanden atmen. Er drehte sich um. Der Mann mit dem rasierten Kopf stand direkt neben ihm.
»Du bist es«,
sagte der Mann und tippte Teddy mit dem Zeigefinger an. Teddy blickte in ein leuchtendes Gesicht.
»Ich bin es«, sagte er.
»Klar, ich bin so nah, du könntest einfach bei mir Tick machen, dann wäre ich es wieder, dann würde ich Tick machen und du wärst es wieder. So könnten wir stundenlang weitermachen, den ganzen Tag lang. Wir könnten hier einfach stehen bleiben und immer Tick, du bist es sagen. Hin und her, bis zum Mittagessen, sogar bis zum Abendessen. Wir könnten einfach immer weitermachen. Weißt du, was da draußen ist?«
Der Mann wies mit dem Kopf in Richtung Treppe.
»Im Meer?«
»Fische«, sagte Teddy.
»Fische«,
der Mann nickte.
»Richtig, genau. Fische, viele Fische, aber auch Fische, richtig, Fische, stimmt, aber was noch? Was auch? Da sind U-Boote, ja, 100%ig russische U-Boote, 200, 300 Meilen vor unserer Küste, ist uns bekannt, stimmt's? Haben sie uns gesagt, klar, und wir haben uns dran gewöhnt. Haben es fast schon vergessen, so nach dem Motto, na gut, da sind halt U-Boote. Vielen Dank für die Information. Sie sind schon Alltag für uns geworden. Wir wissen, dass sie da sind, aber wir denken nicht mehr darüber nach. Stimmt's? Aber trotzdem sind sie da und sie haben Raketen an Bord. Die sind auf New York und Washington gerichtet und auf Boston. Die sind da draußen, sitzen da rum. Schon mal darüber nachgedacht?
Chuck atmete langsam, als warte er auf sein Stichwort. Der Mann strich sich über die Kinnstoppeln.
»Wir hören hier so einiges. Würde man nicht glauben, was? Tun wir aber. Mal kommt ein Neuer, erzählt was. Die Wärter reden auch. Ihr Pfleger redet auch. Wir wissen Bescheid. Wir wissen echt Bescheid. Über die Welt da draußen. Über die Wasserstoffbomben. Über Atolle. Wisst ihr, wie eine Wasserstoffbombe funktioniert?«
»Mit Wasserstoff?« schlug Teddy vor.
»Sehr gut. Sehr schlau. Ja, ja.«
Der Mann nickte mehrmals.
»Genau, mit Wasserstoff, aber auch anders als andere Bomben. Wenn man eine Bombe fallen lässt, sogar eine Atombombe, dann explodiert sie, stimmt's?« »Genau, aber eine Wasserstoffbombe, die implodiert, fällt in sich zusammen, bricht mehrmals innerlich zusammen, immer wieder. Und dieses Zusammenfallen, das erzeugt Masse und Dichte. Versteht ihr? Die heftige Selbstzerstörung erzeugt ein völlig neues Monster. Versteht ihr das? Ja?« »Je größer der Zusammenbruch, desto größer die Selbstzerstörung, desto stärker wird sie. Und dann, ja, was dann?«
»Wusch!«
»Einfach, peng,
bumm, wusch!«
»Je weniger von ihr bleibt, desto weiter reicht sie. Aus einer Implosion wird eine Explosion, die 100-mal, 1000-mal, 1 Million-mal vernichtender ist als jede andere Bombe, die es je gegeben hat. Das ist unser Vermächtnis.« »Das dürft ihr nicht vergessen.«
Er tippte Teddy mehrmals an, stupste ihn leicht, als trommle er mit den Fingern im Takt.
»Du bist es! Tick mal Tick hoch 10!«
Er sprang die dunkle Treppe hinunter und schrie ununterbrochen, »Wusch!« Teddy sah Chuck an. Er hatte Schweiß im Gesicht und atmete langsam durch den Mund.
»Du hast recht«, sagte Teddy. »Wir gehen besser.«
Plötzlich ertönte ein Schrei von oben.
»Kann mir mal jemand helfen, verflucht doch mal!«
Teddy und Chuck schauten hinauf. Zwei ineinander verkeilte Männer kamen die Treppe herunter. Einer trug die blaue Kleidung der Wärter, der andere das Weiß der Patienten. Auf der breitesten Stufe in der Treppenbiegung blieben sie stehen.
Dem Patienten gelang es, dem Wärter eine Hand zu entbinden und ihn unter dem linken Auge zu kratzen. Der Wärter schrie auf und warf den Kopf in den Nacken. Teddy und Chuck liefen nach oben. Erneut wollte der Patient dem Pfleger durchs Gesicht kratzen, aber Chuck hielt ihn am Handgelenk fest. Der Wärter rieb sich das Auge und verschmierte das Blut übers Kinn. Alle vier keuchten. Da sah Teddy, dass der Patient sich mit weit aufgerissenem Mund aufbäumte. »Chuck, pass auf!« schrie er. Gleichzeitig schlug er dem Mann gegen die Stirn, damit er Chuck nicht in die Hand beißen konnte. »Lassen Sie ihn los!« sagte Teddy zum Wärter. »Loslassen!« Der Wärter befreite sich von den Beinen des Patienten und stieg zwei Stufen höher. Teddy stellte sich über den Liegenden, drückte dessen Schultern nach unten auf den Steinboden und sah sich nach Chuck um. In dem Augenblick fuhr der Schlagstock vor ihm nieder, zischte pfeifend durch die Luft auf die Nase des Patienten. Teddy spürte, dass der Körper unter ihm erschlaffte. »Du meine Güte!« stieß Chuck aus. Abermals holte der Wärter aus, aber Teddy drehte sich um und hielt den Wärter mit dem Ellenbogen auf Abstand. Das Gesicht des Patienten war blutüberströmt. »Hey, hey!« rief Teddy. »Er ist bewusstlos, hey!« Aber der Wärter roch nur sein eigenes Blut. Er reckte den Schlagstock. »Sehen Sie mich an!« rief Chuck. »Sehen Sie mich an!« Ruckartig drehte sich der Wärter zu Chuck um. »Hören Sie auf damit, verstanden? Hören Sie sofort auf! Der Mann hier ist bewusstlos!« Chuck ließ das Handgelenk des Patienten los. Der Arm fiel auf die Brust. Chuck setzte sich an die Wand, ohne den Wärter aus den Augen zu lassen. »Können Sie mich hören?« fragte er leise. Der Wärter schlug die Augen nieder und ließ den Schlagstock sinken. Mit dem Hemd fuhr er sich über die Wunde in der Wange und betrachtete das Blut auf dem Stoff. »Der hat mir das halbe Gesicht aufgerissen!« Teddy beugte sich vor, nahm die Verletzung in Augenschein. Er hatte schon Schlimmeres gesehen. An sowas starb man nicht, beileibe nicht. Aber schön sah es auch nicht aus. Kein Arzt würde den Riss so nähen können, dass keine Narbe zurückblieb. »Das wird schon wieder«, sagte er. »Ein paar Stiche, mehr nicht.« Über ihn hörte man Körper und Möbel zusammenprallen. »Ist das hier ein Aufstand?« fragte Chuck. Der Wärter keuchte, bis er wieder Farbe bekam. »Kurz davor.« Chuck zog ein Taschentuch aus der Hose und reichte es dem Mann. Er bedankte sich mit einem Nicken und drückte es auf die Wunde. Chuck griff wieder die Hand des Patienten und fühlte den Puls. Dann ließ er die Hand fallen und schob ein Augenlid nach oben. »Der kommt durch«, stellte er fest. »Bringen wir ihn nach oben«, entgegnete Teddy. Sie legten sich die Arme des Bewusstlosen über die Schultern und folgten dem Wärter die Treppe hinauf. Schwer war der Kranke nicht, aber die Treppe war lang und immer wieder blieben seine Fußspitzen an den Kanten der Treppenstufen hängen. Oben angekommen, drehte sich der Wärter um. Er wirkte jetzt älter, auch etwas intelligenter. »Sie sind die Marshalls«, sagte er. »Wie bitte?« Der Wärter nickte. »Doch, ich habe Sie bei Ihrer Ankunft gesehen.« Er grinste Chuck an. »Sie haben diese Narbe da, wissen Sie?« Chuck seufzte. »Der Typ, den ihr da tragt«, sagte er, »heißt Paul Vinges, kommt aus West Virginia, hat die Frau seines Bruders und deren zwei Töchter umgebracht, als der Bruder in Korea diente, hat die drei im Keller aufbewahrt, um sich zu vergnügen, Sie wissen schon, obwohl sie verwesten.« Teddy widerstand dem Drang, Vinges Arm loszulassen und ihn die Treppe hinunterzuschubsen. »Um ehrlich zu sein«, sagte der Wärter und räusperte sich, »um ehrlich zu sein, ich war geliefert.« Er sah die beiden an. Seine Augen waren rot. »Wie heißen Sie?« »Baker. Fred Baker.« Teddy gab ihm die Hand. »Hey Fred, wir freuen uns, wenn wir dir helfen konnten.« Der junge Mann blickte auf seine blutbefleckten Schuhe. »Was tut ihr hier?« »Wir sehen uns um«, entgegnete Teddy. »Noch ein paar Minuten, dann sind wir weg.« Der Wärter überlegte kurz. Teddy spürte, dass die vergangenen zwei Jahre seines Lebens, der Verlust von Dolores, das Einkreisen von Ladis, die Informationen über die Insel, sein Treffen auf George Noyce und dessen Geschichten von Drogen- und Lobotomie-Experimenten, die Kontaktaufnahme mit Senator Hurley, Das Warten auf den richtigen Moment für die Fahrt mit der Fähre, so wie sie damals auf den Augenblick gewartet hatten, den Ärmelkanal zu überqueren und in der Normandie zu landen, dass all diese Dinge auf Messers Schneide standen, während der junge Mann überlegte. »Wisst ihr«, sagte er, »ich habe in ganz schön harten Häusern gearbeitet, in Gefängnissen, Hochsicherheitstrakten, dann in so einer Einrichtung, die gleichzeitig eine Anstalt für kriminelle Geisteskranke war.« Er blickte zur Tür und riss die Augen auf, als würde er gähnen, doch sein Mund blieb zu. »Tja, hab schon in einigen Häusern gearbeitet, aber das hier?« Lange sah er den beiden in die Augen. »Die haben hier ihre eigenen Regeln.« Er starrte Teddy an und Teddy versuchte, die Antwort in seinem Blick zu lesen, aber er schaute in die Ferne, ausdruckslos, uralt. »Ein paar Minuten wollt ihr?« Der Wärter nickte. »In Ordnung. Bei diesem Durcheinander wird's eh keiner merken. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, aber dann seid ihr weg, okay?« »Klar«, sagte Chuck. »Ach, noch was.« Grinsend griff der junge Mann zum Türknauf. »Passt auf, dass ihr in den paar Minuten nicht abkratzt, ja? Wäre euch sehr verbunden.« Sie gingen durch die Tür und gelangten in einen Zellenblock mit Wänden und Boden aus Granit. Die 3 Meter breiten und 4 Meter hohen Bogengänge erstreckten sich über die gesamte Länge der Festung. Das einzige Licht fiel durch hohe Fenster an beiden Enden des Korridors. Von der Decke tropfte Wasser. Auf dem Boden bildeten sich Pfützen. Die Zellen befanden sich links und rechts und lagen im Dunkeln. »Gegen 4 Uhr heute Morgen hat der Hauptgenerator den Geist aufgegeben«, erklärte Fred Baker. »Die Zellentüren hier sind elektronisch verriegelt. Eine unserer jüngsten Errungenschaften. Klasse Idee, was? Um 4 Uhr nachts sprangen alle Zellen auf. Zum Glück kann man die Schlösser noch manuell bedienen. Wir haben die meisten Patienten eingefangen und wieder eingeschlossen, aber irgendein Sausack hat sich einen Schlüssel besorgt. Offenbar schleicht er damit herum und schließt schnell irgendeine Zelle auf. Dann verdrückt er sich wieder.« »Ist das vielleicht so ein Glatzkopf?«, fragte Teddy. Baker sah ihn an. »Ein Glatzkopf? Stimmt. Das ist der einzige, über den wir nicht Bescheid wissen. Wir haben schon vermutet, dass er es ist. Heißt Litchfield. Er spielt Fangen in dem Treppenhaus, durch das wir nach oben gekommen sind, in der unteren Hälfte.« Baker führte sie zur 3. Zelle rechts und schloss auf. »Rein mit ihm!« Es dauerte einen kleinen Moment, bis sie im Dunkeln das Bett gefunden hatten. Baker knipste eine Taschenlampe an und leuchtete ins Zimmer. Teddy und Chuck legten Winges aufs Bett. Er stöhnte. In seinen Nasenlöchern sprudelte Blut. »Ich muss Unterstützung holen und Litchfield suchen«, sagte Baker. »Im Keller sind die ganzen Typen, denen wir nur was zu essen geben, wenn mindestens 6 Wärter dabei sind. Wenn Litchfield die rauslässt, gibt das hier ein 2. Alamo.« »Hol zuerst einen Arzt«, sagte Chuck. Baker suchte eine saubere Ecke an seinem Taschentuch und drückte sie auf die Wange. »Keine Zeit.« »Für ihn«, sagte Chuck. Baker sah durch die Gitterstäbe in den Raum. »Ja, schon gut. Ich suche einen Arzt. Und ihr? Rein und raus in Rekordzeit, ja?« Er lief los und wich 3 Wärtern aus, die einen bärtigen Riesen zu seiner Zelle schleppten. »Was meinst du?«, fragte Teddy. Am Ende des Bogengangs sah er einen Mann, der an den Gitterstäben seiner Zellentür rüttelte. Wärter zerrten einen Schlauch heran. Teddys Augen gewöhnten sich langsam an das zinnfarbene Licht im Korridor. Aber die Zellen blieben dunkel. »Irgendwo müssen hier Akten sein«, sagte Chuck. »Und wenn nur zum Nachschlagen der wichtigsten Krankeninformationen. Du suchst Ladis, ich die Akten. Hä? Was glaubst du denn, wo die Akten sind?« Chuck sah sich zur Tür um. »Wie es scheint, wird es immer ungefährlicher, je weiter man nach oben kommt. Ich nehme an, die Verwaltung ist ganz oben. Gut, wann treffen wir uns?« »In 1/4 Stunde.« Die Wärter hatten den Schlauch aufgedreht und richteten den Wasserstrahl auf den Mann. Er ließ los, fiel auf den Boden und wurde gegen die Wand gespült. In den Zellen klatschten einige Männer, andere stöhnten. Das Stöhnen war so tief und einsam, es hätte von einem Schlachtfeld stammen können. »In Ordnung. Unten im großen Saal? Gut.« Sie gaben sich die Hand. Chucks Hand war warm, auf seiner Oberlippe stand Schweiß. »Pass auf dich auf, Teddy!« Die Tür zum Treppenhaus hinter ihnen ging auf, und ein Patient flitzte an ihn vorbei. Seine nackten Füße waren schmutzig. Er rannte, als trainierte er für einen Preiskampf, geschmeidige Schritte im Einklang mit schattenboxenden Armen.
»Werd mich bemühen«, Teddy grinste.
Chuck öffnete die Tür zum Treppenhaus. Zwei Pfleger kamen die Stufen hochgehastet. Chuck verschwand um die Ecke nach oben. Einer der Pfleger fragte Teddy,
»Ist dir zufällig die große weiße Hoffnung durchgekommen?«
Teddy wies ihnen den Weg und schloss sich ihnen an.
»Ist der Boxer?«
fragte Teddy. Der Mann links von ihm, ein großer älterer Schwarzer, sagte,
»Du kommst vom Haupthaus, was?« »Na ja, also unser Willi hier glaubt, er trainiert für den entscheidenden Kampf im Madison Square Garden gegen Joe Louis. Leider ist Willi gar nicht so schlecht.«
Sie näherten sich dem Boxer, der mit den Fäusten in die Luft hieb.
»Da brauchen wir aber mehr als drei.«
Der ältere Pfleger kicherte.
»Einer genügt. Ich bin sein Manager. Wusstest du das nicht?« »Hey, Willi«,
rief er,
»du kriegst noch eine Massage, Junge. Ist keine Stunde mehr bis zum Kampf.«
»Will keine Massage.«
Willi schlug schnelle, kurze Geraden.
»Kannst doch nicht zulassen, dass mein Goldesel mir verkrampft«, sagte der Pfleger. »Hörst du?«
»Ich war nur verkrampft, als ich gegen Jersey Joe gekämpft hab.«
»Und was daraus geworden ist, siehst du ja.«
Willi ließ die Arme sinken.
»Irgendwie hast du recht.«
»In den Trainingsraum, gleich hier drüben.«
Der Pfleger machte eine einladende Handbewegung.
»Aber rühr mich nicht an. Ich kann es nicht ab, wenn ich vor einem Kampf angepackt werde, das weißt du genau.« »Ja, ich weiß, Killer.«
Der Pfleger öffnete die Zellentür.
»Jetzt komm.«
Willi ging zu seiner Zelle.
»Kann man die echt schon hören, die Leute?«
»Gerammelt voll, Junge, nur Stehplätze.«
Teddy ging mit dem anderen Pfleger weiter, der ihm seine braune Hand entgegenstreckte.
»Ich bin Al.«
Teddy schüttelte sie.
»Ich bin Teddy, freut mich.« »Wieso bist du für draußen angezogen, Teddy?«
Teddy blickte auf seinen Regenmantel.
»War fürs Dach eingeteilt, hab aber einen Patienten im Treppenhaus gesehen und bin ihm hinterhergelaufen. Dachte, ihr könntet vielleicht Hilfe gebrauchen.«
Ein pudelnasser Patient kam auf sie zugelaufen. Die Wärter ließen den Wasserschlauch fallen und nahmen die Verfolgung auf. Es war ein kleiner Rothaariger, im Gesicht unzählige Mitesser wie ein Bienenschwarm und rote Augen, passend zum Haar. Im letzten Moment machte er einen Schritt nach rechts und tauchte zwischen Teddy und Al hindurch. Er ließ sich auf die Knie fallen, rollte weiter und rappelte sich wieder auf. Al griff ins Leere. Dann lief er los. Die Wärter sausten mit erhobenen Schlagstöcken an Teddy vorbei. Sie waren so nass wie der Flüchtige. Spontan wollte Teddy sich ihnen anschließen, da hörte er ein Flüstern.
»Ladies.«
Teddy stand mitten im Gang und wartete, ob er es noch einmal hörte. Nichts. Das vereinte Stöhnen, vorübergehend unterbrochen durch die Verfolgung des kleinen Rothaarigen, schwoll wieder an, begann als Summen über dem gelegentlichen Klappern der Bettpfannen. Teddy dachte an die gelben Tabletten. Wenn Corley einen Verdacht hatte, einen ernsten Verdacht hatte, dass er und Chuck...
»Ladies!«
Teddy fuhr herum und musterte die drei Zellen zu seiner Rechten. Alle dunkel. Teddy wartete, denn er wusste, dass der Flüsterer ihn sehen konnte.
Ob es Ladis persönlich war? »Du wolltest mich retten.«
Es kam entweder aus der mittleren oder aus der linken Zelle. Es war nicht Ladis Stimme, auf keinen Fall. Dennoch kam sie ihm bekannt vor. Teddy näherte sich den Gitterstäben der mittleren Zelle. In der Hosentasche fand er eine Schachtel Streichhölzer. Er riss das Streichholz über die raue Fläche. Die Flamme loderte auf. Teddy sah ein kleines Waschbecken und einen Mann mit eingefallenen Rippen, der auf dem Bett kniete und etwas an die Wand schrieb. Er schaute sich über die Schulter nach Teddy um. Es war nicht Ladis. Diesen Mann hatte Teddy noch nie gesehen.
»Wären Sie so nett? Ich arbeite lieber im Dunkeln. Vielen Dank auch.«
Teddy rückte zurück, warf einen Blick auf die linke Wand der Zelle und sah, dass sie mit Buchstaben bedeckt war. Kein Zentimeter war mehr frei. Tausende von gedrungenen, exakten Zeilen. Die Wörter waren so klein, dass man sie nur lesen konnte, wenn man ganz nah davor stand. Teddy ging zur nächsten Zelle. Das Streichholz erlosch und die Stimme, nun ganz nah, sagte,
Du hast mich im Stich gelassen.
Mit zitternder Hand riss Teddy das nächste Streichholz an. Das Holz zerbrach und fiel zu Boden.
Du hast gesagt, ich müsste nie mehr hierhin zurück. Das hast du versprochen.
Teddy versuchte, das nächste Hölzchen anzureißen. Es fiel in die Zelle.
Du hast gelogen.
Das dritte Streichholz zischte über die Reibefläche. Die Flamme loderte bis zu Teddys Fingern hoch. Er hielt es ans Gitter und spähte in die Zelle. Der Mann, der links auf dem Bett saß, hatte den Kopf gesenkt, das Gesicht auf den Knien und die Arme um die Beine geschlungen. Er war kahl bis auf einen Kranz von graumelierten Haaren. Bekleidet war er lediglich mit weißen Boxershorts. Er zitterte am ganzen Leibe. Teddy befeuchtete Lippen und Gaumen.
»Hallo?« fragte er in die Zelle. »Sie haben mich zurückgeholt. Sie sagen, ich gehöre Ihnen.«
»Ich kann Ihr Gesicht nicht sehen.«
»Erkennst du mich nicht an der Stimme? Wir haben uns so oft unterhalten.«
»Heben Sie den Kopf.«
»Ich habe mir gerne eingeredet, dass uns mehr verbunden hat als die Arbeit, dass wir sowas wie Freunde geworden sind. Das Streichholz wird übrigens gleich erlöschen.«
Die Flamme erreichte die Spitzen von Zeigefinger und Daumen. Teddy ließ das Streichholz fallen. Die Zelle verschwand im Dunkeln. Teddy hörte, dass die Bettfedern quietschten, Stoff über Stein raschelte, Knochen knackten. Und wieder das eine Wort:
Lettis.
Diesmal kam es aus der rechten Ecke der Zelle.
Hier ging's noch nie um die Wahrheit.
Teddy zog zwei Hölzer hervor und drückte sie aneinander. Er riss sie an. Das Bett war leer. Teddy leuchtete nach rechts. Der Mann stand in der Ecke, den Rücken zur Tür gewandt.
Es geht um dich und Lettis. Um was anderes ist es nie gegangen. Mit mir, das war Zufall. Ich war bloß der Türöffner.
Der Mann drehte sich um, kam auf Teddy zu. Sein Gesicht war eine unkenntliche Masse. Schwollen, violett, schwarz, kirschrot. Die Nase war gebrochen und mit weißem Klebeband über Kreuz beklebt.
»Du meine Güte«, sagte Teddy. »Wer hat das getan?« »Du«.
George Noyce trat ans Gitter. Seine Lippen waren so dick wie Fahrradreifen und schwarz vor Nähten.
»Dein ganzes Gelaber, dein ganzes beschissenes Gelaber, und trotzdem sitze ich wieder hier. Wegen dir.«
Teddy erinnerte sich an das letzte Mal, als er Noyce im Besucherraum des Gefängnisses getroffen hatte. Trotz seines fahlen Knastteints hatte er einen gesunden, lebenssprühenden Eindruck gemacht. Die dunklen Wolken hatten sich größtenteils verzogen. Er hatte Teddy einen Witz erzählt über einen Italiener und einen Deutschen, die in eine Bar in El Paso gehen.
»Sieh mich an«, sagte George Noyce. »Komm nicht zur Seite. Du hast diese Anstalt nie bloßstellen wollen.«
»George«, sagte Teddy mit ruhiger, leiser Stimme, »das stimmt nicht. Was glaubst du, was ich das ganze letzte Jahr getan habe? Ich habe das hier vorbereitet, was ich jetzt mache.«
»Scheiß drauf!«
Teddy spürte den Schrei im Gesicht.
»Scheiß drauf!«
kreischte George zum zweiten Mal.
»Du willst das hier im letzten Jahr vorbereitet haben? Du hast bloß vor zu töten. Das ist alles. Du willst Lettis töten, mehr nicht. Jetzt kannst du sehen, wo ich deswegen gelandet bin. Hier. Wieder hier. Ich ertrage es nicht mehr. Ich kann dieses verfluchte Horrorhaus nicht mehr ertragen. Hörst du? Nicht nochmal. Nicht nochmal. Nicht nochmal.«
»George, hör mir zu. Wie sind die an dich herangekommen? Es muss doch eine Verlegungsanweisung gegeben haben. Die Psychiater müssen sich beraten haben. Es muss Akten geben, George. Papiere.« Im Dunkeln sagte Noyce:
»Weißt du, was die Spezialität vom guten Dr. Corley ist?«
Teddy fuhr sich mit der Hand über Stirn und Nasenrücken.
»Schuldgefühle von Überlebenden und Verlusttrauma.«
»Nein, nein,
George schmunzelte.
Gewalt. Insbesondere bei Männern. Er macht eine Studie. Aus dem ganzen Land bekommt er die gewalttätigsten Patienten und Schwerverbrecher zugeschickt. Was glaubst du denn, warum hier so wenig Patienten sind? Oder glaubst du ernsthaft, dass irgendeiner näher auf die Überweisungspapiere guckt, wenn der Patient als gewalttätig bekannt ist und psychologisch behandelt wurde? Glaubst du das im Ernst?
Teddy entzündete zwei neue Streichhölzer.
»Ich komme hier nicht mehr raus«, sagte Neuss. »Einmal habe ich's geschafft, aber kein zweites Mal. Das ist nicht drin.«
»Immer mit der Ruhe«, sagte Teddy. »Wie sind die an dich rangekommen?«
»Die wussten Bescheid. Verstehst du das nicht? Die Leute hier wissen genau, was du vorhast. Die kennen deinen Plan. Das Ganze ist ein Spiel. Ein hübsch inszeniertes Theater. Das alles hier«,
er zeigte mit dem Arm in die Runde,
»ist für dich.«
Teddy grinste.
»Dann haben die auch wohl nur für mich den Hurricane geholt, was? Erstklassiger Trick.«
»Bist du mal allein gewesen, seit du hier bist?«
»Die ganze Zeit«, sagte Teddy.
George hob eine Augenbraue.
»Vollkommen allein.«
»Nein, mit meinem Kollegen.«
»Und wer ist dein Kollege?«
Teddy wies mit dem Daumen nach hinten.
»Er heißt Chuck, er ist...«
»Lass mich raten«, sagte Neuss. »Du hast noch nie zuvor mit ihm gearbeitet. Stimmt's?«
Teddy spürte die Zellen um sich herum. Die Knochen in seinen Oberarmen waren plötzlich kalt. Ein Augenblick lang brachte er kein Wort heraus, als hätte sein Gehirn die Verbindung zur Zunge verloren. Dann sagte er,
»Er ist ein US Marshal aus Seattle.«
»Du hast noch nie mit ihm gearbeitet. Stimmt das?«
»Das ist unwichtig«, antwortete Teddy. »Ich habe Menschenkenntnis. Ich kenne diesen Mann. Ich vertraue ihm.«
»Weshalb?«
»Ich vertraue ihm«, wiederholte Teddy. »Ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll.«
Traurig sah Neuss ihn durch die Gitterstäbe an.
»Dann haben Sie schon gewonnen.«
Teddy schlug die Streichhölzer aus und ließ sie fallen. Er öffnete die Schachtel und holte das letzte Hölzchen heraus. Er hörte Neuss schnüffeln.
»Bitte«,
flüsterte Neuss, und Teddy wusste, dass er weinte.
»Bitte, lass mich hier nicht sterben.«
»Du wirst hier nicht sterben.
Die werden mich zum Leuchtturm bringen, das weißt du genau.«
»Zum Leuchtturm?«
»Dort schneiden sie mir das Gehirn heraus.«
Teddy entzündete das Streichholz. Im plötzlich auflodernden Licht klammerte sich Neuss zitternd an die Stäbe. Die Tränen rannen aus seinen geschwollenen Augen und rollten das aufgedunsene Gesicht hinunter.
»Geh selber hin, sieh's dir selber an. Und wenn du lebendig zurückkommst, erzählst du mir, was die da machen. Sieh's dir selbst an.«
»Ich gehe dahin, George, auf jeden Fall. Und ich werde dich hier rausholen.«
Neuss senkte den Kopf, drückte den nackten Schädel gegen die Stangen und weinte leise.
»Ich werde dich hier rausholen, halte durch. Tu nichts, was nicht rückgängig zu machen ist, hörst du? Halte durch. Ich komme zurück und hole dich.«
George Neuss lächelte durch die Tränen und schüttelte langsam den Kopf.
»Du kannst nicht Lettis töten und gleichzeitig die Wahrheit aufdecken. Du musst dich entscheiden. Das verstehst du doch, oder?«
»Ich werde niemanden umbringen. Hörst du, George? Ich werde es nicht tun.«
Und als er Neuss durch die Stäbe ansah, spürte er, dass es die Wahrheit war. Wenn er dadurch dieses arme menschliche Wrack, dieses bemitleidenswerte Opfer nach Hause bringen konnte, dann würde Teddy seinen Rachefeldzug abbrechen. Nicht zu Grabe tragen, sondern aufschieben. Und hoffen, dass Dolores verstünde.
»Ich werde niemanden umbringen«, wiederholte er.
»Du lügst! Sie ist tot! Lass sie in Ruhe!«
Neuss drückte das lächelnde, weinende Gesicht gegen das Gitter und ließ den sanften, verschwollenen Blick auf Teddy ruhen. Teddy konnte Dolores spüren. Sie drückte gegen seinen Adamsapfel. Er sah sie in der Dämmerung des frühen Juli sitzen, in dem orange-roten Licht, in dem Städte sommers kurz nach Sonnenuntergang glühen. Sie blickt auf, als er am Bordstein hält. Die Kinder spielen wieder mitten auf der Straße Stickball. Über ihnen flattert Wäsche. Das Kinn in die Hand gestützt, die Zigarette in Höhe des Ohres sieht sie ihm entgegen, und er hat ihr ein einziges Mal Blumen mitgebracht. Sie ist schlicht und einfach die Liebe seines Lebens, die ihm entgegensieht, als wolle sie ihn sich einprägen, seinen Gang, die Blumen, den Augenblick, und er will sie fragen, mit welchem Geräusch ein Herz aus Liebe zerspringt, wenn allein der Anblick eines Menschen einen so erfüllt, wie es Nahrung, Blut und Luft nicht vermögen, wenn man sich fühlt, als sei man nur für einen einzigen Augenblick geboren, und aus irgendeinem Grund war dieser Moment jetzt gekommen. »Lass sie in Ruhe«, hatte Neuss gesagt. »Ich kann nicht«, erwiderte Teddy mit gebrochener, hoher Stimme. In seiner Brust stieg ein Schrei auf. Neuss lehnte sich, soweit er konnte, zurück, ohne die Gitterstäbe loszulassen. Er neigte den Kopf zur Seite und drückte das Ohr auf die Schulter. »Dann wirst du diese Insel nie wieder verlassen.« Teddy sagte nichts. Und Neuss seufzte, als langweilte ihn das, was er nun sagen würde, so sehr, dass er dabei im Stehen einschlief. »Er wurde auf Station C verlegt. Wenn er nicht auf Station A ist, gibt es nur noch einen Ort, wo er sein kann.« Er wartete, dass Teddy verstand. »Der Leuchtturm«, sagte Teddy. Neuss nickte, und das letzte Streichholz erlosch. Teddy wollte durch den Zellenblock zurückgehen. Da stand plötzlich Al vor ihm, mitten im Gang, und schaute Teddy müde an. Teddy fragte, »Hast du deinen Typen gekriegt?« Al schloss sich Teddy an. »Na klar, schwer zu fassen, der Kerl, aber hier kann man nicht ewig weiterlaufen. Irgendwann ist Schluss.« Sie gingen den Zellenblock entlang, hielten sich in der Mitte, und Teddy dachte wieder an Neuss' Frage, ob er hier jemals allein gewesen sei. »Wie lange«, fragte Teddy sich, »mochte Al ihn beobachtet haben?« Teddy ging die vergangenen 3 Tage durch, suchte nach einem Augenblick, in dem er völlig allein gewesen war. Selbst wenn er zur Toilette ging, benutzte er die allgemeinen sanitären Einrichtungen, und hinter der Trennwand oder vor der Tür wartete der Nächste. Aber nein, er war mit Chuck mehrmals allein auf der Insel spazieren gewesen. Mit Chuck? Was genau wusste er über Chuck? Kurz stellte er sich Chucks Gesicht vor, sah ihn auf der Fähre stehen und aufs Meer schauen. Ein toller Kerl, auf Anhieb sympathisch, ging ungezwungen mit Menschen um, ein Typ, zu dem man sich gern gesellte. Kam aus Seattle, vor kurzem versetzt, sagenhafter Pokerspieler. Da war aber was, das nicht stimmte. Es war ganz tief in Teddys Kopf vergraben. Irgendwas. Was war es nur gewesen? Ungelenk. Das war das richtige Wort. Aber nein, Chuck war alles andere als ungelenk. Er war die Gewandtheit in Person. Er fiel immer auf die Füße, um eine beliebte Redewendung von Teddys Vater zu benutzen. Nein, der Mann war nicht im Entferntesten ungelenk. Oder vielleicht doch? Hatte es nicht einen kurzen Augenblick gegeben, in dem Chucks Bewegungen unbeholfen gewesen waren? Doch. Teddy war überzeugt, dass es diesen Moment gegeben hatte. Aber er konnte sich an nichts Genaues erinnern. Nicht jetzt. Nicht hier. Die Vorstellung an sich war schon albern. Er vertraute Chuck. Schließlich war Chuck in Cordys Schreibtisch eingebrochen. »Hast du das mit eigenen Augen gesehen?« Gerade in diesem Moment setzte Chuck seine berufliche Zukunft aufs Spiel, um an Leddes Akte zu kommen. »Bist du da ganz sicher?« Sie standen vor der Tür. Al sagte, »Geh einfach wieder durchs Treppenhaus nach oben. Kommst du automatisch aufs Dach?« »Danke.« Teddy verharrte mit der Hand auf dem Türknauf, weil er sehen wollte, wie lange Al warten würde. Aber Al nickte ihm lediglich zu und ging in den Zellenblock zurück. Teddy fühlte sich bestätigt. Natürlich beobachtete ihn niemand.
In Els Augen war er nur ein Pfleger. Neuss litt an Verfolgungswahn. Verständlich. Wem würde es an Neuss Stelle nicht so gehen? Aber trotzdem war er paranoid. Al ging weiter und Teddy drehte den Knauf und öffnete die Tür. Diesmal standen keine Pfleger oder Wärter auf dem Treppenabsatz und warteten auf ihn. Er war allein. Völlig allein. Unbeobachtet. Er ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen, ging die Treppe hinunter und traf Chuck an der Biegung, wo sie zuvor auf Baker und Wingis gestoßen waren. Chuck hielt die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger und nahm kurze, tiefe Züge. Als er Teddy sah, lief er sofort los. »Ich dachte, wir würden uns im Saal treffen. Die sind hier«, sagte Chuck, als Teddy ihn eingeholt hatte. Gemeinsam betraten sie den gewaltigen Raum. »Der Direktor und Corley. Geh einfach weiter, wir müssen hier raus.« »Haben sie dich gesehen?« »Weiß ich nicht. Ich kam gerade 2 Etagen höher aus dem Archiv, hab sie am anderen Ende des Ganges gesehen. Corley hat sich umgeguckt und ich bin direkt durch den Notausgang ins Treppenhaus.« »Dann haben sie sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht.« Inzwischen rannte Chuck beinahe. »Ein Pfleger, der in Regenmantel und Rangerhut aus dem Archiv in der Verwaltung kommt? Nö, bestimmt kein Problem.« Über ihnen gingen nach und nach unter lautem Knacken die Lichter an. Es klang wie unter Wasser brechende Knochen. Elektrische Entladungen summten, dann erscholl ein Schreien, Pfeifen und Heulen. Kurz schien sich das Gebäude zu heben und wieder zu senken. Alarmglocken schrillten durch Steinböden und Mauern. »Strom ist wieder da, wie schön«, sagte Chuck und ging ins Treppenhaus. 4 Wärter kamen ihnen entgegen. Teddy und Chuck drückten sich an die Wand und ließen die Männer vorbei. Der Wärter am Kartentisch war noch da, er telefonierte und schaute sie mit leicht glasigen Augen an. Dann wurde sein Blick klarer und er sagte, »Moment mal kurz«, in den Hörer. Teddy und Chuck auf der untersten Stufe rief er zu, »Hey, ihr da! Einen Moment mal!« Im Eingangsbereich herrschte ein unübersichtliches Durcheinander. Pfleger, Wärter, 2 schlammbedeckte Patienten mit Fußfesseln. Teddy und Chuck mischten sich sofort darunter, wichen einem Mann aus, der sich rückwärts bewegte und Chucks Brust mit seiner Kaffeetasse gefährlich nahe kam. Wieder rief der Wärter, »Hey, ihr beiden! Hey da!« Sie verlangsamten ihre Schritte nicht. Teddy merkte, dass sich einige umschauten, weil sie den Wärter erst jetzt hörten und sich fragten, wem er hinterherrief. Nur noch eine Frage von Sekunden, bis man ihn und Chuck entdeckte. »Stehen bleiben, hab ich gesagt!« Teddy drückte gegen die Tür. Sie bewegte sich nicht. »Hey!« Er sah den Messingknauf, eine Ananas wie in Corleys Haus. Sie war nass vom Regen. »Ich muss mit Ihnen reden!« Teddy drehte am Knauf und stieß die Tür auf. 2 Wärter kamen ihm von draußen entgegen. Teddy wich ihn aus und hielt Chuck die Tür auf. Chuck kam heraus und der linke Wärter nickte ihm dankend zu. Zusammen mit seinem Kollegen betrat er den Eingangsbereich. Teddy ließ die Tür los und ging mit Chuck die Stufen hinunter. Links stand eine Gruppe identisch gekleideter Männer im Nieselregen, rauchte und trank Kaffee. Einige lehnten sich gegen das Mauerwerk, sie machten Witze, ließen Qualm in die Luft. Teddy und Chuck liefen auf die Gruppe zu, ohne sich umzusehen. Sie warteten auf das Geräusch der sich öffnenden Tür, auf erneute Rufe.
»Lädt es gefunden?«, fragte Chuck.
»Nein, aber Neuss.«
»Was? Du hast richtig gehört.«
Sie nickten den Männern zu. Lächeln, winken, einer von ihnen gab Teddy Feuer, dann gingen sie weiter an der Außenmauer entlang, immer weiter. Die Mauer schien eine Viertelmeile lang zu werden. Unbeirrt schritten sie voran, und dann ertönten Rufe. Möglicherweise rief man nach ihnen, aber sie liefen weiter, und sie wussten, 17 Meter über ihnen ragten Gewehrläufe über die Zinnen. Am Ende des Gebäudes stapften sie nach links auf eine sumpfige, grüne Wiese. Der Zaun war teilweise bereits ausgebessert worden. Männer füllten die Löcher für die Pfähle mit flüssigem Beton. Teddy und Chuck sahen, dass fast der gesamte Zaun schon wieder stand. Es gab keinen Ausweg für sie. Sie machten Kehrt und kamen wieder hinter dem Gebäude hervor. Teddy wusste, sie konnten nur geradeaus. Zu viele Augen würden merken, wenn sie nicht an den Wachen vorbei, sondern in eine andere Richtung gingen.
»Wir ziehen das durch, Chef, ja?«
»Da kannst du Gift draufnehmen.« Teddy nahm den Hut ab. Chuck tat es ihm nach, dann zogen sie die Regenmäntel aus, legten sie sich über den Arm und stapften durch den Regen. Der Wärter von vorher schaute ihnen entgegen und Teddy sagte zu Chuck, »Nicht langsamer werden.«
Okay.
Teddy versuchte, die Miene des Mannes zu lesen. Sie war ausdruckslos. Teddy fragte sich, ob er sich langweilte oder auf eine Konfrontation vorbereitete. Teddy winkte im Vorbeigehen und der Wärter sagte, »Jetzt sind LKWs da.« Teddy drehte sich im Gehen um und fragte,
»LKWs?«
»Ja, mit denen ihr rüberfahren könnt. Wartet doch, vor 5 Minuten ist einer losgefahren, müsste jeden Moment zurück sein.«
»Nein, nein, gehen ist gesünder.«
Kurz flackerte es im Gesicht des Wärters auf. Möglicherweise bildete sich das Teddy nur ein, aber vielleicht roch dieser Wärter sofort, wenn etwas faul war.
»Wiedersehen.«
Teddy ging zusammen mit Chuck auf die Bäume zu. Er spürte den Blick des Wärters im Rücken, den Blick der ganzen Festung. Vielleicht standen Corley und der Direktor in diesem Moment auf der Haustreppe oder auf dem Dach und beobachteten sie. Sie erreichten die ersten Bäume. Niemand rief sie. Niemand gab einen Warnschuss ab. Sie verschwanden zwischen dicken Baumstämmen und Laubbergen.
»Du liebe Güte«, sagte Chuck. »Oje, oje, oje.«
Teddy setzte sich auf einen Felsblock. Er war schweißgebadet, weißes Hemd und Hose waren tropfnass, aber er freute sich. Sein Herz klopfte noch immer, seine Augen juckten, Schultern und Nacken kribbelten. Aber abgesehen von der Liebe war es das tollste Gefühl der Welt, entkommen zu sein. Er schaute Chuck an, so lange, bis beide lachen mussten.
»Ich gehe um die Ecke und plötzlich steht der Zaun wieder«, sagte Chuck. »Oh Scheiße, Teddy, ich dachte, das war's.«
Teddy legte sich auf den Felsblock. Er fühlte sich so frei wie nur früher als Kind. Er sah zu, wie der Himmel hinter rauchgrauen Wolken erschien und spürte die Luft auf der Haut. Er roch feuchtes Laub, dampfende Erde, nasse Rinde und hörte das letzte schwache Tröpfeln des Regens. Er wollte die Augen schließen und auf der anderen Seite des Hafens aufwachen, in Boston, in seinem Bett. Fast wäre er eingenickt, da erst fiel ihm auf, wie müde er war. Er setzte sich hin, fischte eine Zigarette aus der Brusttasche und ließ sich von Chuck Feuer geben. Dann ließ er sich auf die Knie fallen und sagte, »Wir müssen davon ausgehen, dass Sie herausfinden, dass wir drin gewesen sind, falls Sie es nicht schon wissen.« Chuck nickte.
»Baker knickt bei einer Befragung mit Sicherheit ein. Der Wärter an der Treppe, der hat, glaube ich, Lunte gerochen. Oder er wollte einfach nur, dass wir uns austragen. So oder so, man wird sich an uns erinnern.«
Das Nebelhorn von Boston Light stöhnte über das Hafengebiet, ein Geräusch, das Teddy allabendlich während seiner Kindheit in Hull gehört hatte. Der einsamste Ton, den er sich vorstellen konnte. Augenblicklich wollte man etwas im Arm halten, einen Menschen, ein Kopfkissen, sich selbst.
»Neues hast du gesagt? Teddy, wie kann das sein?« fragte Chuck.
Und Teddy erzählte ihm von Neues. Er erzählte Chuck alles. Nur nicht, was Neues über Chuck gesagt hatte. Und Chuck hörte zu, nickte gelegentlich, beobachtete Teddy, wie ein Kind einen Gruppenleiter am Lagerfeuer ansieht, der spät nachts die Geschichte vom Buhmann zum Besten gibt. »Was war es auch anderes?« fragte Teddy sich nun langsam, »als eine Gruselgeschichte.« Dann fragte Chuck,
»Und? Glaubst du ihm?«
»Ich glaube, dass Ladis hier ist. Daran besteht kein Zweifel.
Aber er könnte einen Nervenzusammenbruch gehabt haben, einen echten, meine ich. Immerhin hat er eine entsprechende Vergangenheit. Es könnte alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Er ist im Gefängnis, dreht durch und sie sagen, »Hey, der Typ war schon mal in Ashcliff. Schicken wir ihn wieder hin.«
»Möglich ist das«, sagte Teddy. »Aber beim letzten Mal machte er einen absolut gesunden Eindruck auf mich.«
»Wann war das?«
»Vor einem Monat.«
»Und was ist mit dem Leuchtturm?« fragte Chuck. »Glaubst du wirklich, da hockt eine Riege verrückter Wissenschaftler und implantiert jetzt gerade Ladis eine Antenne ins Gehirn?«
»Ich bin der Meinung, dass man eine Wasseraufbereitungsanlage nicht einzäunen würde.«
»Da stimme ich dir zu«, sagte Chuck. »Aber es hat alles ein bisschen was vom Grand Guignol, findest du nicht?«
Teddy runzelte die Stirn.
»Keine Ahnung. Was ist das für ein Scheiß?« »Das bedeutet schrecklich«, sagte Chuck. »So wie im Märchen. Gruselig halt.«
»Aha«, sagte Teddy. »Aber wie hieß das? Grand Guignol?«
»Grand Guignol«, erklärte Chuck. »Das ist Französisch. Entschuldigung.«
Teddy musterte Chuck, während der versuchte, sich darüber hinwegzugrinsen. Wahrscheinlich suchte er nach einem anderen Thema.
»Hast du als Kind in Portland Französisch gelernt?«, fragte Teddy. »In Seattle.«
»Ich kannte einen, der in der Dienststelle in Seattle gearbeitet hat«, warf Teddy ein.
»Wahrscheinlich kennst du ihn auch.«
»Gut möglich«, sagte Chuck. »Willst du sehen, was ich in Laddes Akte gefunden habe?«
»Der Typ hieß Joe. Joe... ach...«
Teddy schnippte mit den Fingern.
»Sag mal eben, liegt mir auf der Zunge. Joe... Gibt eine Menge Joes«,
entgegnete Chuck und griff in die Gesäßtasche.
»Ich dachte, die Dienststelle in Seattle wäre nicht so groß.« »Hier.«
Chuck zog die Hand heraus, aber die Finger waren leer. Der gefaltete Zettel, den Chuck gesucht hatte, lugte noch aus seiner Hosentasche.
»Joe Fairfield«, sagte Teddy in Gedanken bei der Bewegung, mit der Chuck die Hand herausgezogen hatte.
»Ungelenk.«
»Kennst du den?«
Chuck griff wieder in die Tasche.
»Nein. Ich bin mir völlig sicher, dass er nach Seattle versetzt wurde. Der Name sagt mir nichts.«
Chuck zog den Zettel heraus und Teddy hatte plötzlich vor Augen, wie er am Tag ihrer Ankunft dem Wärter mit ungeschickter Bewegung seine Waffe gereicht hatte. Chuck hatte Schwierigkeiten mit dem Holsterverschluss gehabt. Sowas durfte für einen Marshall eigentlich kein Problem darstellen. Im Dienst konnte das tödlich enden. Chuck hielt Teddy den Zettel hin.
»Das ist das Aufnahmeformular von Laddes. Mehr als das und seine ärztlichen Unterlagen konnte ich nicht finden. Keine Berichte über besondere Vorkommnisse, keine Sitzungsprotokolle, kein Foto. Fand ich seltsam.«
»Seltsam«, sagte Teddy. Chuck hielt die Hand noch immer ausgestreckt. Das gefaltete Blatt neigte sich gen Boden.
»Was ist?«, fragte Chuck schließlich. »Guckst du mich so komisch an, weil ich nicht weiß, wer Joe, du kannst mich mal kreuzweise ist?«
»Lass uns weitergehen«, schlug Teddy vor. Er erhob sich. Chuck blieb noch kurz sitzen, den Blick auf das Blatt in seiner Hand gerichtet. Er betrachtete die Bäume um sie herum. Dann schaute er zu Teddy auf. Schließlich sah er zum fernen Strand hinüber. Wieder ertönte das Nebelhorn. Dann erhob sich auch Chuck und stopfte den Zettel zurück in die Gesäßtasche.
»Na gut«, sagte er. »In Ordnung, du gehst vor.«
Teddy stapfte los in Richtung Osten.
»Wo willst du hin?«,
fragte Chuck. Teddy grinste. »Zum Leuchtturm.«
»Wo sind wir?«,
fragte Chuck.
»Wir haben uns verirrt.«
Sie hatten den Wald hinter sich gelassen, aber anstatt nun vor dem Zaun des Leuchtturms zu stehen, waren sie weiter nördlich herausgekommen. Der Sturm hatte den Wald in einen Sumpf verwandelt. Entwurzelte oder umgekippte Bäume hatten sie vom Weg abgebracht. Teddy war bewusst gewesen, dass sie ein wenig vom Kurs abgewichen waren, aber nach seinen Berechnungen hätten sie auf verschlungenen Pfaden in die Nähe des Friedhofs gelangen müssen. Sie liefen, kletterten und marschierten hintereinander, und Teddy blickte auf Chucks Rücken. Sein Kollege, hatte er zu Neuss gesagt. Sein Kollege, dem er vertraute. Aber warum? Weil er keine Wahl hatte. Weil man von niemandem erwarten konnte, das hier allein durchzustehen. Wenn Teddy verschwinden sollte, wenn er nie mehr von der Insel zurückkehren sollte, war es gut, einen Freund wie Senator Hurley zu haben. Keine Frage. Hurleys Erkundigungen würden nicht ignoriert werden. Einem Senator würde man Gehör schenken. Doch würde die Stimme eines relativ unbekannten Demokraten aus einem kleinen Neuenglandstaat im aktuellen politischen Klima laut genug sein? Marshalls ließen einander nicht im Stich. Auf jeden Fall würden Kollegen nach ihnen ausgeschickt werden. Es war eine Zeitfrage. Würden sie den Leuchtturm erreichen, bevor Ashcliff und seine Ärzte Teddy unwiderruflich manipuliert hätten, ihn zu einem George Noyes gemacht hätten? Oder noch schlimmer, zu dem Mann, der Fangen spielte. Teddy hoffte es, denn je länger er auf Chucks Rücken starrte, desto überzeugter war er, dass er allein war. Völlig allein.
»Noch mehr Steine«, sagte Chuck. »Mensch, noch mal, Chef!«
Sie befanden sich auf einem schmalen Felsgrat, der rechts zum Meer hin steil abfiel. Links erstreckte sich ein halber Hektar flachen Buschlands. Der Wind frischte auf, der Himmel wurde rotbraun, die Luft schmeckte nach Salz. Auf der überwachsenen Fläche lagen Steinhaufen, 8 an der Zahl. Sie wurden von allen Seiten durch Hänge geschützt, die die Ebene wie eine Schüssel umgaben.
»Und? Wollen wir uns das angucken?«, fragte Teddy.
Chuck hob die Hand zum Himmel.
»Dauert nicht mehr lange, dann ist die Sonne weg. Am Leuchtturm sind wir noch nicht angekommen, falls dir das entgangen sein sollte. Am Friedhof sind wir auch nicht. Wir wissen nicht mal, ob wir von hier aus dorthin kommen. Und du willst nach unten klettern und dir Steinhaufen ansehen?
Mensch, wenn das wieder der Code ist. Wen interessiert das jetzt noch? Wir haben Beweise, dass Ladis hier ist. Du hast Neues gesehen. Wir müssen mit diesen Informationen, diesem Beweis, nur noch nach Hause fahren, das ist alles. Dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt.«
Chuck hatte recht. Teddy wusste es. Aber nur, wenn er immer noch auf Teddys Seite stand. Wenn nicht, wenn Chuck nicht wollte, dass Teddy diesen Code entschlüsselte.
10 Minuten runter, 10 Minuten hoch«, sagte Teddy. Müde hockte sich Chuck auf einen dunklen Felsvorsprung und zog eine Zigarette aus der Tasche.
»Gut, aber ich bleib hier.«
Teddy schaffte es in 7 Minuten nach unten, 3 Minuten weniger als angesetzt, weil er auf dem lockeren, sandigen Untergrund mehrmals ausrutschte. Er ärgerte sich, am Morgen lediglich Kaffee getrunken zu haben, denn sein leerer Magen knurrte. Die Unterzuckerung zusammen mit dem Schlafmangel ließen ihn schwindeln. Vor den Augen erschienen schwebende Lichtflecken. Er zählte die Steine auf jedem Haufen und notierte sie zusammen mit ihrer alphabetischen Entsprechung im Block. 20, T, 5, E, 4, D, 19, S, 2, B, 18, R, 21, U, 9, I. Dann klappte er den Notizblock zu, steckte ihn in die Brusttasche und machte sich daran, den sandigen Abhang hochzusteigen. An der steilsten Stelle krallte er sich mit den Händen fest. Wenn er ausrutschte, riss er das Seegras büschelweise aus. Er brauchte 25 Minuten für den Aufstieg. Der Himmel nahm einen dunklen Bronzeton an und Teddy wusste, dass Chuck recht gehabt hatte, auf welcher Seite er auch stand. Der Tag ging zur Neige. Das Ganze war Zeitverschwendung, egal was der Code verraten mochte. Jetzt würden sie den Leuchtturm wohl nicht mehr erreichen. Und was dann? Falls Chuck dem Gegner zuarbeitete, dann war es so, als würde ein Vogel gegen einen Spiegel fliegen, wenn Teddy mit ihm zum Leuchtturm ging. Teddy sah das obere Ende des Abhangs, den Rand des Felsengrats und den bronzefarbenen Himmel, der sich über allem wölbte. Er dachte, vielleicht ist das jetzt alles, Dolores. Vielleicht ist es das Beste, was ich vorerst zu bieten habe. Ladis wird weiterleben. Ashcliff wird weiter bestehen. Wir werden uns mit dem Bewusstsein begnügen müssen, den Stein ins Rollen gebracht zu haben, eine Entwicklung angestoßen zu haben, die irgendwann alles zum Einsturz bringen könnte. Oben fand Teddy einen Einschnitt, eine schmale Öffnung, wo der Hang auf den Felsgrat traf und so stark erodiert war, dass Teddy in der sandigen Mulde stehen, beide Hände auf den flachen Felsen über sich legen und sich gerade so weit hochdrücken konnte, dass er den Oberkörper hochhieven und dann die Beine nachziehen konnte. Er lag auf der Seite und blickte hinaus aufs Meer. Zu dieser Tageszeit war es so blau, so lebendig, obwohl der Tag um es herum erstarb. Teddy lag dort, spürte den Wind im Gesicht und das Meer vor ihm, das sich unendlich unter dem dunkler werdenden Himmel erstreckte, und er fühlte sich so klein und absolut menschlich. Aber es war kein lähmendes Gefühl. Es war ein sonderbar stolzes, dazu zu gehören. Er war ein Nichts, ja. Aber er gehörte dazu, war eins mit der Welt, atmete. Eine Wange auf den Stein gedrückt, schaute er über die dunklen, flachen Felsen. Und erst da fiel ihm auf, dass Chuck nicht mehr da war.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 6. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond mit dem Titel der Gibson-Fall. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.